Ja, was für eine Freude, heute hier sein zu dürfen. Was für eine Freude, diesen Open-Air-Gottesdienst bei gutem Wetter miteinander feiern zu können. Was für eine Freude, dass wir miteinander singen dürfen. Was für eine Freude, dass wir unsere Anliegen vor Gott bringen dürfen. Was für eine Freude, dass wir einen schönen Urlaub hatten. Und was für eine Freude, auch wieder hier zu sein. Ich bin gerne weg, aber ich freue mich immer, auch wieder nach Hause zu kommen. Und Sonntage ohne Gottesdienste sind für mich einfach keine Sonntage. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier sind. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Katharina und es ist auch da wieder eine große Freude, mit Werner gemeinsam Pastorin in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Und ich freue mich einfach jetzt auf die Zeit auch der Predigt. Ja, wir sind letzten Sonntag gestartet in unsere Predigtreihe für Juli und August mit dem Thema Sommer in den Psalmen. Ich bin sicher, die von euch in der Sonne sitzen, die kriegen schon ein Feeling davon. Die Temperatur geht nämlich schnell hoch, wenn man in der Sonne sitzt. Und ich liebe Palmen, ich liebe Türkis, ich liebe das Meer. Also ein Flyer, der mich sowas von anspricht. Und wer noch keinen hat, darf sich am Eingang noch einen mitnehmen. Könnt ihr an den Kühlschrank oder an eure Pinnwand pinnen und euch immer widerlich sommerlich daran erfreuen. Was ich an den Psalmen mag, ist, dass sie die ganzen Facetten des menschlichen Lebens widerspiegeln. Sie sind gesungene Gebete, ehrliche Gespräche zwischen Menschen und ihrem Gott. Sie geben uns persönliche Einblicke in die Gedanken und die Gefühle der Schreiber. Fast ein bisschen so, wie wenn du in das Tagebuch einer Person hineinschaust. Gefühle und Gedanken ungeschönt und echt. Dinge, die man vielleicht öffentlich nicht immer so sagen oder formulieren würde, wir finden sie in diesem Austausch zwischen dem Einzelnen und Gott. Sie widerspiegeln die Höhen und die Tiefen des Lebens. Wenn wir zum Beispiel Psalm 23 lesen und lesen da, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wow. Mut machen, Zuversicht auslösen. Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage meines Lebens standen da schon drin. Wow, Gott sieht mich. Er hat mich im Blick. Aber wir finden neben vielen ermutigenden Worten, neben Lob, Dank, Anbetung, auch Frust. Anklage, den Umgang mit vielen negativen Gedanken. Es gibt Klagepsalmen, Rachegedanken. In Psalm 10 bittet der Psalmist Gott, die Arme seiner Feinde zu brechen. In Psalm 58 die Zähne der Feinde zu zerschmettern. In Psalm 109 die Feinde zu vernichten. Nicht die Vorzeigepsalmen, die wir da nehmen, um eine schöne Predigt drüber zu halten, aber wir finden diese Fülle in den Psalmen. Die Psalmen sind von Menschen geschrieben, bei denen eben nicht immer nur alles happy-clappy war. Von Menschen, die in schwierigen, herausfordernden, zuweilen wirklich lebensbedrohlichen Situationen waren. Und die Psalmen offenbaren etwas von dem, was da manchmal im Herzen von uns Menschen sein kann. Ob ihr das gut oder richtig empfinden, ist die andere Sache. Aber sie zeigt etwas von dem, was dann da war. Heute möchte ich mit euch in Psalm 13 hineinschauen. Im Psalm von David, von dem ja auch viele Psalmen sind, da heißt es das Folgende: Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Man kann diesen Psalm tatsächlich keiner bestimmten Situation im Leben von David zuordnen. Bei manchen Psalmen ist ja das möglich, da weiß man, in welcher Situation sie geschrieben waren. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil Gelegenheiten, dass das, was da steht, relevant war im Leben von David, die hätte es sehr, sehr viele gegeben. Wenn wir nur daran denken, dass von dem Moment, als David zum König gesalbt wurde im Haus seines Vaters bis zu der Erfüllung mehr als 30 Jahre vergangen sind, dann können wir dieses viermal wie lange noch wahrscheinlich da ganz oft einordnen. Ein total interessanter Psalm mit einer spannenden Wendung, aus der wir etwas lernen können. Wie lange noch? Gleich viermal bringt David zum Ausdruck, dass er sich zutiefst danach sehnt, dass sich seine Umstände verändern. Sie scheinen für ihn irgendwie nicht mehr aushaltbar zu sein. Er wünscht sich, dass sich etwas verändert. Er nimmt uns hinein in diesen inneren Kampf. Er fühlt sich alleine gelassen und sieht keinen Ausweg. Aber, und das ist die erste Sache, die wir lernen können, er wendet sich mit allem, was in seinem Herzen ist, Gott zu. Er schüttet sein Herz, seine Fragen, seinen Frust und sein Nichtverstehen am richtigen Ort aus, nämlich bei Gott. Er sucht mit all dem Gottes Gegenwart. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir manchmal merken, dass Dinge in unserem Herzen sind, die nicht so gut sind, dann versuchen wir das zu verstecken. Vor anderen und oft auch vor Gott selbst. Und David macht es hier ganz anders. Er geht mit all dem Frust, der da ist, wie lange noch, vergisst du mich? Wie lange soll ich dieses Gefühl noch haben, dass du dich von mir abwendest? Mit diesem Frust geht er direkt zu Gott. David zeigt uns da einen anderen Weg. Er schüttet sein Herz ehrlich vor ihm aus. Manchmal, wenn wir gefrustet sind über etwas, dann tun wir gerne Gleichgesinnte suchen, dass man sich gemeinsam so richtig hineinsteigern kann. Ja, Leute, die auch gefrustet sind und dann schüttet jeder seinen Frust aus und dann steht so eine richtig frustige Stimmung. Das einzigste Gute, was das hat, ist, dass man sich einen kurzen Moment nicht alleine fühlt, aber das hält nicht lange an, weil wenn sich das negativ hochpotenziert, hat es meistens auch eine bleibende negative Auswirkung. Schlussendlich bringt es uns nicht weiter. Und je mehr wir zulassen, dass schlechte und negative Gedanken sich festigen und irgendwann auch zu Haltungen werden, übrigens ganz egal welche, ob du schlecht über dich selbst denkst, ob du schlecht über andere denkst, über die Gemeinde, die Kirche, über Gott selbst, da wo du negative Gedanken festigst in deinem Leben, wird es immer auch eine negative Auswirkung auf dein Leben haben. Und David zeigt uns diesen anderen Weg, mit solchen Dingen umzugehen. Er wendet sich mit all seinen Fragen, seinem Frust, seinem Nichtverstehen direkt an Gott. Er schüttet sein Herz ehrlich vor ihm aus. Und wisst ihr was? Gott hält das aus. Gott hält das aus, wenn wir ehrlich zu ihm sind. Und ich habe mal darüber nachgedacht, was ich tun würde, wenn jemand beginnen würde, in meiner Gegenwart so zu beten. Stellt euch mal vor, jemand sitzt neben euch im Hauskreis und betet: Gott, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde anfangen, ganz nervös auf meinem Stuhl rumzurutschen, würde nur auf die nächste Gelegenheit warten, dass ich irgendwo einhaken kann und würde sagen: Hör mal, auch wenn es sich gerade so anfühlt, das ist nicht die Wahrheit. Gott hat dich nicht vergessen und er hat sich auch nicht von dir abgewendet, selbst wenn du das fühlst. Du musst da auf das Wort Gottes vertrauen und nicht, was deine Gefühle sagen. So, als ob ich Gott verteidigen müsste. Ja, und kennen wir das nicht alle? Und ich erlebe nicht nur mich, sondern viele Christen so, dass wir in so eine Art Verteidigungshaltung gehen. So mit dem Gefühl, ja, wir müssen Gott verteidigen, das ist doch nicht die Wahrheit und wir müssen da irgendwie reingrätschen und die Dinge wieder richtig stellen. Gott hält es aus. Gott hält es aus, wenn wir unser Herz bei ihm ausschütten, wenn wir ihm mal sagen, dass wir was nicht verstehen, wenn wir sagen, dass wir gefrustet sind über etwas. Gott hält das aus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir manchmal einfach respektieren müssen, wie jemand sich gerade fühlt. Und es darf auch Raum haben. Und wenn die Person damit an diesen Ort kommt, nämlich zu Gott, dann ist es der beste Ort, wo etwas Entscheidendes und Veränderndes passieren kann. Es geht ja dann weiter, weil genau das passiert, was ich eben beschrieben habe. Dieses bewusste Hineintreten in Gottes Gegenwart verändert was. Und es passiert etwas, was wir in ganz, ganz vielen Psalmen finden, die auch mit Klage, mit Frust starten. Der Fokus verändert sich. Auf einmal sagt er, wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen. Ja, nachdem er Gott sein Herz ausgeschüttet hat, bittet er ihn zu erhören und es wieder hell zu machen. Warum? Weil in Momenten, in denen es uns nicht gut geht, ist unsere Sicht getrübt. Da können wir nicht klar sehen. Und da ist es notwendig, dass Gott unsere Sicht wieder hell macht, dass er unsere Sicht wieder klar macht, dass wir Dinge sehen können, die wir vielleicht aus dem Gefühl heraus in dem Moment nicht fähig waren, sie zu sehen. Und was passiert dann im nächsten Moment? Er wird weggelenkt von seinen negativen Gedanken und wird innerlich hingewendet auf Zuversicht und Vertrauen Gott gegenüber. Nach diesem Herzausschütten, Gott sein Frustklagen, passiert ein Schiff. Die Atmosphäre verändert sich. Es kommt eine Veränderung in sein Denken und in seine Worte. Und auf einmal hören wir ganz andere Töne. Da heißt, ich vertraue auf deine Gnade. Was meint es? Darauf, dass ich von dir etwas kriege, was ich eigentlich gar nicht verdient habe. Auf einmal kommt Zuversicht, von der man die ganze Zeit noch gar nicht viel gespürt hat. Und es steigert sich. Und er sagt, ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich freue mich. Ja, vom Klagen und Jammern zu einem Perspektivwechsel. Ich freue mich. Da ist Zuversicht. Nicht, dass ich vielleicht irgendwann von dir Hilfe bekomme, sondern dass du mich retten wirst. Punkt. Ich freue mich an dem, was kommt. Da ist Zuversicht. Da ist Glaube. Auf einmal kann er sich freuen. Und wisst ihr was? Freude ist so etwas Geniales. Und Freude, echte Freude, tiefe Freude ist zu finden in der Gegenwart Gottes. Da, wo wir mit unserem ganzen Herzen, mit allem, was da drin ist, zu Gott kommen, wo wir in seine Gegenwart treten, da können wir echte Freude erleben. Freude, die mehr ist als nur ein nettes Gefühl. Eine Freude, die parallel da sein kann, obwohl es vielleicht herausfordernde Umstände in unserem Leben gibt. Das ist ja das Paradoxe. Du kannst was Schlechtes erleben und du kannst trotzdem eine tiefe Freude empfinden. Das gibt's nur bei Gott. Ja, das ist was einfach übernatürlich ist. David erlebt es, er wendet sich Gott zu, er kommt in seine Gegenwart, es passiert ein Wechsel der Perspektive bis hin dazu, dass er sich freuen kann, dass er zuversichtlich wird. In Psalm 68, Vers 4, da heißt es, die Gottesfürchtigen aber werden sich freuen. Sie werden froh sein in der Gegenwart Gottes. Sie werden mit Freude erfüllt werden. Wow. Da ist Freude in der Gegenwart Gottes. Wenn es dir an Freude fehlt in deinem Leben, jetzt ziehe ich mal einen Rückschluss, bist du vielleicht zu wenig in der Gegenwart Gottes zu Hause. So, wenn dir Freude fehlt, nimm dir öfter Zeit, Gott zu suchen, ihm dein Herz ganz ehrlich auszuschütten mit allem, was da drin ist. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Menschen erfüllt wurden von Freude und vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist einer, der Freude in unser Leben bringt, der Freude freisetzen kann. In Galater 5, 22 ist eine Frucht des Geistes Freude. Leute, Freude! Ja, wir dürfen uns freuen, wir haben Grund, uns zu freuen. Und ich würde jetzt einfach gern noch was machen, was ich nicht geplant habe. Ich würde gern für Freude beten in eurem Leben. Ich habe ganz schön viel davon und das ist immer gut, weil dann kann man auch großzügig austeilen. Und ich würde einfach gern beten. Und wenn du weißt, ich brauche gerade mehr Freude in meinem Leben, weil es Herausforderungen gibt, weil es Schwierigkeiten gibt, das ist kein Grund, dass nicht Freude in deinem Leben sein kann. Und dann lade ich dich jetzt ein, einfach deine Hand auf dein Herz zu legen und zu erwarten, dass der Heilige Geist dich erfüllt mit neuer Freude. Jesus, und ich danke dir, dass du ein Gott bist, bei dem wir unser ganzes Herz ausschütten dürfen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Freude in Fülle hat, Jesus. Echte Freude, tiefe Freude, Freude, die all unser Denken und Verstehen und auch alle schwierigen Umstände übersteigt. Jesus, und ich möchte für jeden Einzelnen beten, dem es im Moment an Freude fehlt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du durch die Reihen gehst und dass du Freude ausgießt. Ich bete, dass du Freude freisetzt. Echte Freude, tiefe Freude, dass Leichtigkeit kommt, dass Lachen wieder zunimmt, Gott. Und dass die nächsten Stunden und Tage und Wochen gefüllt sein werden mit ganz viel von dieser Freude. Freude an dir, Freude am Miteinander, Freude, die vom Himmel kommt, Jesus. Und ich will das wirklich freisetzen jetzt, Jesus, im Leben von jedem Einzelnen. Ein neues Maß an Freude in deiner Gegenwart. Danke, Jesus. Amen. Und dann sagt er, ich freue mich, dass du mich retten wirst. Und ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Merkt ihr diesen Shift, der da passiert ist am Anfang? Wie lang noch, wie lang noch, wie lang noch, wie lang noch? Und am Ende sagt er, ich freue mich, danke, dass du mich retten wirst. Ich sing dir, weil du gut zu mir warst. Die Sicht hat sich wieder geklärt. Er kann wieder sehen, all das Gute, was Gott in seinem Leben gegeben hat. Er ist nicht beeinflusst von dem, wie das Gefühl am Anfang war, sondern da ist etwas passiert, das ihn verändert hat. Und er will dieser Freude durch Lobpreis Ausdruck verleihen. In diesem so wichtigen und richtigen Schritt, sich Gott zuzuwenden und sein Herz vor ihm auszuschütten, mit all dem, was gerade drin ist, kommt diese Veränderung in sein Herz, dann in sein Denken und was wir denken, wird zu Gefühlen. Ja? Und er bringt es dann auch in Worten zum Ausdruck. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne diesen Gott so gar nicht, der diese Freude hat für mein Leben. Und diesen Gott kannst du kennenlernen durch Jesus. Und du kannst mit einem einfachen Gebet dein Herz für Jesus öffnen. Und ich möchte es jetzt einfach vorbeten. Und wenn du da bist und sagst, ich will einen Schritt auf diesen Jesus zugehen, dann darfst du das mitbeten und darfst wissen, dass er dich hört und dass er dir begegnet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich liebst und siehst. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst. Bitte komm du in mein Leben. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Danke, dass du neue Freude in mein Leben bringst. Amen. Wenn du das vielleicht zum ersten Mal gemacht hast, dein Herz zu öffnen für Jesus, dann lade ich dich ein, jemanden zu suchen, eine Person deines Vertrauens oder uns als Leitungsteam. Wir wollen dir gern helfen, nächste Schritte mit Jesus zu gehen. Wir wollen jetzt noch ein Lied miteinander singen, das einfach ausdrückt, dass Jesus genug für uns sein will. Dass bei ihm der Ort ist, wo wir alles finden, was wir für unser Leben brauchen. Und lass uns unsere Herzen und unser ganzes Sein wirklich öffnen und diesem Gott singen, der mehr als genug für uns ist. Amen.